Eigentlich geht es darum, den Jugendlichen so einen Weg zu vermitteln, dass die so ethische und moralische Fundamente aufbauen, mit denen sie arbeiten können.
Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs, ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen.
Und zu Gast in der heutigen Folge ist Andreas Bucklisch. Der Rap-Artist ist vor allem bekannt für sein soziales Rap-Projekt Knowledge. Dabei bringt er Jugendlichen nicht nur das Rappen und Beats bauen bei. Die Jugendlichen lernen beim Projekt auch authentisch zu sein und ihre moralischen Werte zu verkörpern. Unter dem Namen 1A ist er auch selbst als Rapper aktiv und produziert Beats unter dem Namen Einsi. Mit ihm habe ich einen kleinen Deep Dive in die Entwicklung im Hip-Hop und in der Rap-Szene von Braunschweig und Deutschland im Laufe der Jahrzehnte gemacht. Wir haben außerdem über sein Projekt Knowledge gesprochen und dessen Bedeutung. Am Ende hat er mir noch gezeigt, wie Hip-Hop-Beats entstehen. Das Video dazu, wo wir an der Beatmaschine experimentieren, findet ihr auf YouTube. Folgt dem Podcast gern bei Spotify, gebt eine Bewertung ab und abonniert uns auf Instagram. Jetzt aber viel Spaß mit YesBS.
Ja, moin, Andreas.
Moin.
Geil, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich wollte eigentlich einsteigen mit so yo, so richtig Klischee-Hip-Hopper-mäßig.
Nee, das ist peinlich.
Ja, ist schon peinlich.
Das ist peinlich.
Was bist du so, also was ist das schlimmste Hip-Hopper-Klischee, findest du? Oder Hip-Hop-Head-Klischee, was dir so begegnet im Alltag?
Ja, eigentlich nichts Schlimmes, eher was ich sehr traurig finde, dass Hip-Hop immer sehr schnell mit Gangster-Rap so verglichen wird. Also als ob es nur das geben würde.
So wie von so Agro-Berlin-Zeit und so dieses damalige, oder, ja, oder halt so das von früher Tupac, Biggie und so.
Ja, ja, und vor allem, weil das ja meistens immer von der älteren Generation kommt. Also nicht von der Generation, die Hip-Hop jetzt noch in den Anfängen miterlebt hat, sondern von der noch älteren Generation. So, ne? Da finde ich das immer so, ja, wie soll ich sagen, man fühlt sich irgendwie immer so ein bisschen missverstanden.
Ja, ja, es gab früher mal einen geilen Track von FA, ne, aus Braunschweig, der Rapper kennt ja jeder, also ich erkläre das für die Fabian Zuschauer, Römer. Du kennst ihn natürlich, genau, ne, Fabian, ja. Römer. Der sagt halt irgendwie, ja, ich bin Rapper, deswegen mache ich Yo-Yo und so, weißt du, so dieses, ist immer halt so dieses Klischee auch so.
Ja gut,
deswegen,
aber man hat das gesagt, gekommen, ne?
Das war ultra lange her, ich weiß nicht, das war auf dieser Platte hier, Wer bist du? Ich glaube, das war 2013 oder so, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Also die Hip-Hop-Klischees kenne ich auch. Ansonsten früher halt immer dieses Picaldi-Hose. Ach scheiße, wir dürfen keine Markennamen nennen. Also es gibt ja verschiedene Hosen, Picaldi, H&M oder auf jeden Fall diese Baggy-Pants. Das war ja auch immer so ein Hip-Hop-Klischee. Es wird aber langsam vielleicht auch wieder modern, ne? Irgendwie.
Naja, ich würde nicht sagen, dass das ein Klischee war. Also gerade dieses Baggy-Hosen, das war ja schon eine Identifikation im Hip-Hop, ne? Also gerade damals, ne? Weil Hip-Hop war ja, oder beziehungsweise, man sagt immer Hip-Hop, aber zu Hip-Hop gehört ja immer sehr, sehr viel. Die meisten Leute, die Baggy-Hosen getragen haben, waren eigentlich mehr so dem Rap zugehörig, so wie ich das in meiner Wahrnehmung habe. So, und es war ja sehr, also die Leute waren innerhalb der Szene. Na, also es gab jetzt, es war nicht so Mainstream und die Leute haben, die mit Hip-Hop nichts zu tun haben, haben ja auch Rap nicht konsumiert. So, und deswegen gab es diese Identifikation so, und irgendwann mal, wo Rap so mehr, sagen wir mal, kommerzieller geworden ist und sich das etabliert hat auch in der Gesellschaft, war es dann auch egal, ne? Aber auch Blumentopf hat damals schon gerappt, auch zu Baggy-Hosen-Zeiten. Es ist egal, was du anhast, entweder du fühlst Hip-Hop oder du fühlst ihn nicht.
Ja, die Schiene bin ich halt auch eher so. Ich habe nie so, also das war noch vor meiner Zeit, glaube ich, so mit den Baggy-Hosen. Aber also das habe ich immer früher gesehen als junger Typ halt so, oder was heißt, ja, mit 12 oder so habe ich gesehen, ältere laufen mit Baggy-Pants rum so. Aber so diese Kleidung mir zu kaufen war mir ehrlich gesagt auch mal zu teuer alles. So. Also es ist ja auch so ein kleiner Faktor, so dass, ja, es halt echt krank teuer ist, immer mitzuhalten mit dem Trend so.
Ja.
Aber
ja, da warst du mal schnell 300 Mark los, ne?
Und dann bist du auch schnell wieder out, irgendwie so von mir. Da gibt's, ich kann jetzt nur noch Rap-Lines zitieren. Es ist 12 Uhr, ich kaufe mir Supreme von Rin. Und dann so 13 Uhr, jeder deiner Trottel-Fans kauft auch. Und dann 14 Uhr, Supreme schon wieder out. So, war so ein bisschen, ja, so der Diss halt an dieses Ding. Ja. Das ist aber natürlich, das ist so Rap über Rap. Da sind wir jetzt schon voll weit in diesem ganzen Rap-Story. Ich wollte ja eigentlich damit anfangen, mit welcher Hip-Hop-Ära du quasi eingestiegen bist, oder was hat dich so infiziert mit diesem Ding, dass du dich so krass mit Hip-Hop identifizierst, dass du jetzt das machst, was du machst, also so Rap-Workshops, selber Rapper sein und so weiter und so fort?
Also wenn man das so zeitlich einordnet, war das so zwischen 2000 und 2002. Mhm. So, ja, da hat es ungefähr angefangen, dass ich wirklich so intensiv Rap gehört habe und mich quasi damit mehr beschäftigt habe oder beziehungsweise nicht mehr beschäftigt. Man hat einfach mehr Leute kennengelernt. So, ne? Also plötzlich gab es im Leben DMX oder ein Method Man und nicht eben nur ein P. Diddy, den man aus dem Radio kennt, mhm. sondern wirklich, dass da eine volle Bandbreite dazu kam. Aber es war natürlich klar, dass so Deutschrap auch im Fokus stand so und darüber bin ich über einen Kumpel gekommen, weil der schon immer so Deutschrap gehört hat. Und es ging dann eigentlich quasi los, dass man so ein bisschen diesen Hamburger, die Hamburger Sachen gehört hat.
Hamburger Schule, so Beginner oder sowas? Oder?
Ja, das war ganz kurz. Da hatte ich mal ganz kurz einen Ausflug nach Berlin, wo Savage kam. Mhm. Also, da habe ich dann nur Savage, Frauenarzt, Taktlos und sowas gehört. Aber das ist dann irgendwie ganz schnell wieder weggegangen. Das war nur ein Jahr oder so. Also Savage ist geblieben, aber alle anderen so, die waren ein bisschen mehr Absturz. So, deswegen hat man die dann nicht mehr so gehört.
Ja.
Weil man sich damit auch einfach nicht identifiziert hat. Ne? Also diesen ganzen Porno-Rap und sowas.
Ja, dann hier King Orgasmus One oder
ja,
so.
Ja, also ich meine, Savage war ja auch krass sexistisch, so, ne? Aber er hatte wenigstens noch diese Rapper-Attitüde gehabt, so, und seine Flows und seine Rhymes waren so ein bisschen individueller, so, ne? Und Frauenarzt hat ja damals schon auch so voll diesen Atzen-Rap gemacht. Also nicht Atzen-Rap Mallorca Atzen-Rap, sondern so dieses Atzige gehabt, so einfach, ne? Ja, und Orgasmus und so, die waren ja voll so auf ja, so ihren Horrortrip, ne?
Ja,
Orgasmus und Bastard, MC Bastard.
Ach,
ne?
Gott, ja.
Oh, das war echt, ja, das habe ich vielleicht ein Jahr gehört und dann war es wieder weg. Und dann kam wieder Hamburg. So, und dann habe ich aber Hamburg richtig kennengelernt. Und wer mir da am meisten hängen geblieben ist, ist definitiv Dendemann von 1-2.
Ah, klar, ja.
Also Dendemann 1.
Später bei Böhmermann, dann war das, kennen ja mittlerweile wahrscheinlich alles.
Ja,
die,
genau.
Alle, die Neo, hier Quatsch, ZDF, hier Quatsch, ZDF Neo hier. Diese,
Neo Magazin Royal.
Neo Magazin Royal hieß sie damals.
Ja, genau.
ZDF Magazin Royal, da gab es aber Dendemann dann nicht mehr. Ja, das war klar, Dendemann früher schon geil, aber da die Phase, wo er dann bei Böhmermann war, in dieser, ne, da hat er auch diese Rap-Geschichte, haben sie dann ja auch gemacht, mhm. ne, dieses Video, sehr empfehlenswert für alle, die es nicht kennen.
Das war auch sehr dope, ja.
Das war so dope und da hat man gemerkt, dass der von früher halt so einer der krassesten war und dann endlich sein Spotlight bekommen hat, so was er verdient hat, weil ich glaube, der war so groß, wie er dann war, war er vorher wahrscheinlich nie, würde ich mal so tippen. Vielleicht warst du da einfach mehr in der Szene drin oder würdest du sagen, war der früher auch schon so der, den alle gehört haben? Weil mein Eindruck ist eigentlich eher so Agro-Berlin und so war dann schon, kam dann ja schon eigentlich so in den frühen 2000ern.
Also zu Hamburg-Zeiten und wenn ich von Hamburg-Zeiten rede.
Ach, du hast in Hamburg gewohnt dann?
Nein.
Du warst in Braunschweig.
Also Hamburg-Zeiten, in Hamburg-Hip-Hop-Zeiten meine ich.
Ah, okay, ja. Hamburger, ne,
wo Hamburg die Hip-Hop-Stadt war, ja, quasi, okay. So, ne? Da war er schon groß, ne? Also das war ja so die Zeit zwischen, würde ich sagen, 97, wo es richtig losging und 2001 ging es schon langsam wieder runter.
Mhm.
2003 wurde es ja dann ganz von Agro Berlin abgelöst. So, aber zu der Zeit war Dendemann schon sehr, sehr hoch angesehen. Also der wurde schon auf eine Ebene mit Sammy Deluxe gestellt, ne?
Ja, krass.
Aber Sammy Deluxe war natürlich der Star aus Hamburg, so, ne?
Ich glaube, es war Sammy Deluxe war so mit einer der ersten Rapper, die ich so wahrgenommen habe. Also da gab es ihn natürlich dann schon lange. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, Hip-Hop zu hören. Oh nee, ist ultra peinlich eigentlich. Ich habe angefangen mit hier dem. Also mit F.A. erstmal, das war natürlich cool. Mhm. Also aber der wurde ja damals irgendwie immer so gedisst als so der Abiturient, also wegen Rap braucht Abitur, hat er ja den Track gemacht, so als so Studentenrapper dann irgendwie. Deswegen, das war jetzt nicht so szenig, das war einfach auf Braunschweig bezogen, weil ich einfach gesehen habe, okay, krass, der kommt aus Braunschweig, liegt auf die kleine Burg. Und ich meine, es gibt ja auch so Tracks von ihm, Stillstand, ne? Der Track zum Beispiel heute finde ich immer noch Banger-Track einfach, so kann man immer noch hören, übelst der Klassiker eigentlich aus meiner Sicht. Muss nicht jeder so sehen, aber fand ich halt damals, also falls ihn niemand daraus nicht kennt, checkt den Track mal ab. Und das ist richtig peinlich, denn später habe ich, also als ich dann richtig in Hip-Hop-Ding war nicht so dieses, okay, ich habe 8 Mile gesehen und fange jetzt an, irgendwie alles cool zu finden, sondern ich habe halt dieses VBT, dieses Video-Battle-Turnier reingezogen mit dem hier Weekend und so. Und das hat mich einfach so krass abgeholt, weil ich so ein harter YouTube-Sucht, die war halt so, anno, was war das, 2011 oder so, halt diese komischen Battles mir anzugucken. Also irgendwie ist dieser Battle-Charakter ist beim Hip-Hop, also gerade da haben die es ja so, es war ein bisschen neu, halt dieses so mit, vorher gab es ja die RBA, diese Reimliga, halt dieses aber mit Video so zu inszenieren, sich gegenseitig so zu battlen und der eine kommt irgendwie aus, keine Ahnung, Bottrop-Köchhellen oder so und chillt da so in seiner Hut und der andere ist halt so in Gelsenkirchen oder so, ist halt schon funny gewesen, einfach so und auch sehr unterschiedliche Leute auch. Wobei da am Ende nicht so viele von übrig geblieben sind, die jetzt noch Mucke machen, aber war irgendwie witzig, also fand ich damals witzig. Also, ist wahrscheinlich nicht so dein
Da war Film ich voll gewesen, raus. So.
Ja, da hast du gedacht, boah, die Kids, das geht mir jetzt auf den Sack,
oder? Ja, das war, also ich habe von mir damals ja natürlich auch immer gedacht, dass ich real bin, so, ne? Also ich hatte natürlich auch keine Ahnung.
Warst du so ein True-Schooler?
Naja, ich war ein True-Schooler. Nee, True-Schooler kam aber auch so ein Rapper-Mittwoch-Ding.
Ja, genau.
Die Sport wurde dort geprägt.
Aber Oldschooler schon so.
Ja, Oldschooler auch nicht, ne? Weil wenn man nach Falk Schacht geht, ist Oldschool vor 89.
Ah ja, Falk Schacht, der Hip-Hop-Journalist, für alle, genau. die nicht kennen, der ist so eine Hip-Hop-Koryphäe auf jeden Fall, so ein Lexikon genau. Nach 89.
Nee, vor 89.
Vor 89, ach so.
Genau, okay. Also die Oldschool-Ära ist eben vor 89.
Okay, krass. Ja gut, das ist aber dann schon sehr von ihm, weil er halt das Alter auch hat. Aber klar, wenn er das so chronistisch irgendwie begründen kann.
Ich meine, wann hat ein VBT angefangen? Das war doch so 2004, 2005?
Nee, viel später, glaube ich, oder? 2008 war, glaube ich, das erste.
Ehrlich?
Ja, ich bin da ziemlich safe. So, das erste war nur so mit so 3-4 Teilnehmern. Und das wurde dann ziemlich schnell ziemlich groß. Also, es kann auch sein, dass es davor vielleicht so Editionen gab, aber die waren dann wirklich, ne, wahrscheinlich 2-3 Videos oder so. Aber die ersten, wo das so wirklich turnierbaumäßig aufgebaut war, bei VBT, also RBA ist ja was anderes, waren ja diese Audio-Tracks.
Genau, ja.
Wo auch Kollega und Crow dann heraus hervorgegangen sind. Und das VBT, das war dann ab 2008 wurde das, glaube ich, so größer und dann wurde es relativ schnell übelst groß. Und ich glaube, der Peak war so das VBT, wo dann der Gewinner auf dem Splash auftreten durfte. Da hat dann Weekend auch gewonnen gegen Battleboy Basti. Sind beide nicht mehr so heftig am Start. Also Weekend macht immer noch, ich glaube, die machen beide noch Sachen, aber ist jetzt von der Reichweite her natürlich dann irgendwie nicht mehr so heftig, so dass die damals hatten, die, glaube ich, echt einen Hype, so mit Millionen Aufrufen auf jedem Video und so.
Ja.
Und dann gab's ja dieses komische Julian's Block Battle, was, boah, cringe. Aber, weil Julian's Block einfach cringe ist, so.
Das habe ich auf jeden Fall.
Das hast du gesehen, ne?
Das habe ich auch mitbekommen, ne, dass das eben einen sehr großen Erfolg hatte, so, ne? Also mich hat das nicht so, so berührt, weil ich einfach immer so der Meinung war, wenn man sich so battelt, sollte das analog sein auf einer Bühne oder sowas, so, ne? Und
wie so Feuer über Deutschland mäßig.
Ja, genau. Und wo ich dann auch 2008 war auch genauso dieser Zeitpunkt, wo ich nach Sizilien für ein halbes Jahr dahin geflogen bin.
Genau, du hattest eben schon vor der Aufnahme erzählt, du hast italienische Wurzeln, also sizilianische Wurzeln.
Genau. Und 2008 war zum Beispiel Hip-Hop noch gar nicht so groß in Italien. Und da habe ich Hip-Hop noch sehr auf den Straßen dort kennengelernt. Also, dass wirklich die Leute sich dort organisiert haben und auf den Straßen gefreestylt haben. Es gab immer eine Hall of Fame, wo sich alle Rapper und Rapperinnen getroffen haben, Breaker, Breakerin, Maler, Malerin. Und das war schon echt ein cooler Flavor. So, und das war eben alles so analog. So, ne? Und diesen Spirit habe ich voll aufgesogen, das ganze halbe Jahr, wo ich dort war. Und ich war wirklich jeden Tag dort. Und das ging dann auch über die ganzen Jahre. Also ich war dann 2009 dort, 2010, 2011, 2012. Und jedes Jahr habe ich mir das reingezogen. Und deswegen hatte ich immer diese analoge Mentalität. So, ne? Aber was man den VBT natürlich zusprechen muss, ist, dass sie den Battle Rap eben total nach vorne gebracht haben. So, ne? Also der Battle Rap wäre nicht so populär geworden ohne den VBT. Und das ist auf jeden Fall eine positive Sache, dass man den zurechnen muss. Und natürlich, das VBT hat die Kreativität natürlich total gefördert, so, ne?
Genau, dieses Rumspielen mit der Kamera,
wir haben dann tatsächlich auch ein Video. Genau, und Videos machen, so, ne? Und überhaupt, das war eigentlich auch so, wenn man es so streng genommen, so dieser Vorgänger von richtig Content createn, so, ne?
Ja, da ging diese Internet-Bubble-Zeit halt los, wo alles plötzlich im Internet stattgefunden hat. Das habe ich so ein bisschen miterlebt, aber bin dann relativ schnell leider auch erstmal ausgestiegen. Ich glaube, das wäre klug gewesen, da dabei zu bleiben, weil ich hatte auch so mit 17, 18 halt so Rap-Videos geschnitten, also auch von so einem kleinen Battle-Turnier. Ich sage jetzt auch nicht, wie das heißt, wir haben auch auf dem Magni-Fest gedreht damals und so. Die Videos, also wer es findet, darf es behalten, sag ich mal so.
Ja, gibt es die Aufnahmen
noch? Die gibt's noch, die zeige ich dir mal nach der Aufnahme. Die ich droppe jetzt hier nicht, wie der Rapper hieß, der damals, den gibt's auch nicht mehr. Also den, natürlich gibt's den Typ noch, ne, aber jetzt erzähl ich dir nach der Aufnahme, weil das ist wirklich, glaube ich, aus heutiger Sicht, es war witzig so, aber es war halt wirklich so.
Nicht ernst zu nehmen.
Ja, 17, 18-jährig und wir haben uns da halt Mühe gegeben.
18-jährig.
Ja, so. Ja. Und dann halt irgendwie, man merkt halt, man musste noch viel lernen. Ich meine, bei dir, bei deinen Kids, Kids sage ich jetzt, ist so despektierlich, also bei deinen Leuten, die du betreust bei Knowledge oder mit denen du arbeitest bei Knowledge, merkt man schon, das Niveau ist natürlich heutzutage deutlich höher. Da haben die Leute, sind schon mit Hip-Hop aufgewachsen von Anfang an teilweise, wissen schon direkt, wie sie sich präsentieren müssen, weil sie mit Social Media und so aufwachsen. Das merkt man halt, finde ich. Also als ich da ein paar Leute von deinen, die du da betreust, halt abgecheckt hab, so, oder auch gesehen hab, wo wir mal gesprochen hatten, wir kennen uns ja auch schon über die Zeitung. Genau, da hatte ich ja gemerkt, dass auf jeden Fall das Niveau heutzutage bei so Leuten, die anfangen mit Rappen, halt sehr schnell, auch teilweise, wenn man gut betreut wird, ne, schnell hoch wird, genau, klein, einmal Props verteilen. Genau, wo wir schon beim Thema sind, du machst ja Rap-Workshops auch mit Jugendlichen.
Oh.
Knowledge heißt das Projekt, ja. Genau. Und kannst du uns mal das zeichnen, also wie ist quasi deine Rap-Karriere, weil du rappst ja auch selber, verlaufen in Braunschweig jetzt so, da bist du dann da an dem Punkt, was, okay, ich mache jetzt Workshops, weil da muss man ja auch denken, also, oder da hast du ja irgendwann auch ein Skillset schon mal, womit du Leuten, wo du denkst, okay, each one teach one ist ja dieses eins der Credos im Hip-Hop so, wo du gedacht hast, ich mach das jetzt so und versuch damit auch mal ein bisschen Kohle zu verdienen und so.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, das war nie mein Plan, das zu machen, sondern es ist mir quasi in die Wiege gelegt worden. Das ist auch ganz lustig, weil das mit den Rap-Workshops hat tatsächlich so ein bisschen seinen Ursprung hier in diesem Gebäude, wo wir gerade sitzen. Also ich war ja, bevor ich diese Rap-Workshops gemacht habe, war ich als Fliesenleger unterwegs.
Ach krass.
Und ich hatte eine Zeit gehabt, wo es mir sowieso mental nicht so gut ging. Und dann noch dieser harte Job, der da zukam, der hat einen auch richtig geschlaucht. Und ich kann mich dran erinnern, ich war richtig fertig hier oben, also wirklich mit den Nerven fertig. Und habe dann so quasi gebetet und gesagt, ey, es muss doch irgendetwas geben, was mir meine Erfüllung geben kann. So habe ich 2 Wochen später ein Telefonat bekommen von Carlos Utermüllen, der hier das Projekt Reflexion damals mit dem Tonstudio Löwenherz gegründet hat. Und er hat mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, mich mal mit ihm zu treffen. Er würde mir gerne mal ein bisschen was über sein Projekt erzählen und ob ich nicht dann Bock hätte, auch vielleicht auch Workshops zu machen.
Du hast dann schon vorher gerappt gehabt, oder?
Ja, also rappen mache ich schon sehr, sehr lange. Schreiben, glaube ich, mit 14 angefangen, so aufnehmen 2005, 2006. Na, aber überhaupt nichts ernst zu nehmen, das ist also wirklich, dass man sich ausprobiert, so, ne?
Wer war so deine Inspiration, wo du gesagt hast, oh, jetzt fange ich mal an zu rappen, war das so Dendemann dann, oder?
Nee, es war mein Kumpel.
Welcher Kumpel?
Mein Kumpel,
sag mal einen Namen, den kennst du schon.
Mikes, mein Kumpel Mikes war das.
Mikes?
Aus der Schule.
Ah, okay.
So, und.
Welche Schule warst du?
Realschule Längede.
Längede, ah, okay, Peine.
So, ne? Im Dorf, genau.
Landkreis Peine. Mhm.
So, und er hat aufgenommen bei sich einen Track, er hat mir den gezeigt. Und da habe ich gleich direkt gesagt, ja, ich will das auch machen. Weil ich hatte ja vorher schon geschrieben, aber nie etwas aufgenommen. Und quasi er war der Antrieb dazu, dass ich überhaupt so viel noch mehr gemacht habe, so, ne? So in den Anfängen. Genau, und da hat man sich eben viel rumprobiert, bis es dann irgendwann mal für einen selber auch seriöser wurde, so, ne? Also, dass man wirklich versucht hat, so ein bisschen an seinen Skills zu feilen und sowas. Und also in der Zeit zwischen 2011 und 2015, 16 war ich sehr, sehr, sehr aktiv hier in Braunschweig.
Also, auch schon unter dem heutigen Namen, da
1A?
1A schon immer? Oder
ja,
hast du dich umbenannt zwischendurch?
Nee, also ich mag den Namen mittlerweile nicht mehr, weil das so 2000er Hamburg-mäßig klingt.
Das klingt ein bisschen nach Icy Ice.
Also
ne?
1A.
Icy Ice.
Aber das ist so ein Name,
nicer den. Scheiß.
Das ist so ein Name, den habe ich damals in der 9. Klasse bekommen.
Jeder, der mich kennt, kennt eine meiner Lines. So, ja, das ist doch hier Beginner, irgendwie dieser Comeback-Track hier, Ahnma.
Ja, genau.
Naja, egal, erzähl weiter.
Genau, also jemand aus der 9. Klasse hat mich mal so genannt. Und dadurch, dass ich Andreas heiße, hat das irgendwie so gepasst, 1A. Aber jetzt mittlerweile ist das natürlich, finde ich, ein alberner Name. Ne? Also ich denke schon oft darüber nach, ein anderes Pseudonym irgendwie zu benutzen. So, ne?
Ganz ehrlich, mach doch, was hindert dich denn?
Ja, bei mir ist noch nichts Gutes eingefallen. Also das mit Einsi, ne? Weil aus 1A wurde dann irgendwann mal Einsi abgeleitet. Den finde ich sympathisch, weil irgendwie so, ich kam dann auf Einsi Sympathico und sowas, so, ne?
Ist doch also, geil, also, italienische Wurzeln passt dann ja auch.
Genau, also das finde ich ganz cool, aber so Rappernamen muss ich mir überlegen, weil ich weiß sowieso noch nicht, wie es jetzt in die nächste, also wie es jetzt in nächster Zeit aussieht, weil einfach viel zu wenig Zeit ist, um richtig Rap zu machen, weil man viel mit seiner mit seinen Projekten beschäftigt ist.
Du unterrichtest quasi mit den Leuten, zeigst, das heißt, unterrichten klingt so nach Lehrer, du zeigst den Leuten, also den jungen Leuten halt mehr, so wie man rappt halt, so mehr deinen Workshops, wo ja auch Schüler dabei sind und so, ne?
Ja, nicht nur, das ist eigentlich gar nicht zu sehr der Fokus.
Ah, okay, was ist denn der Fokus denn?
Na, also klar, geht's um Rap, aber ich sag ja auch immer, es ist ein sozial ausgerichtetes Rap-Projekt.
Genau, also gesamt, die lernen auch so ein bisschen auch das Video zu drehen. Da macht einer das Video, einer rappt, einer macht das
nee,
und so.
Nee, auch nicht. Also auch die nicht Videos drehe ich schon.
Okay.
So, ne, also klar, wenn jemand eine Idee hat und sowas, kann man das alles gerne zusammen konzipieren und sowas, ne? Das ist alles no problem. aber eigentlich geht es darum, den Jugendlichen so einen Weg zu vermitteln, dass die so ethische und moralische Fundamente aufbauen, mit denen sie arbeiten können. Na, also ich möchte so ein bisschen ein Mindset den Jugendlichen vermitteln, was nicht so destruktiv ist.
Dass so. Du über Rap quasi Werte vermittelst dann.
Ja, genau.
Ja, das ist cool.
Also, oder dass man, also es kann auch in viele andere Richtungen gehen. Ne? Ich habe mit Rap auch zusammen politische Projekte gemacht, wo ich mir dann DozentInnen zu bestimmten Themen eingeladen habe. Und das hat Jugendliche dazu angespornt, politisch aktiv zu werden. So, ne?
Zum Beispiel, was für ein Zusammenhang?
Ja, zum Beispiel, wir hatten...
Partei oder irgendwie, also sind die in der Partei oder...
Nein, nicht. Also sind so bei politischen Organisationen wie bei den Falken oder sowas, ne? Oder engagieren sich beim Jugendring oder schon allein politisch aktiv in ihrer Musik, so, ne? Dass sie viel über politische Themen sprechen und sich damit auch auseinandersetzen. Und das finde ich total bemerkenswert, so, ne? Und also, dass man nicht diesen Fokus hat, so, ey, ich mache jetzt Musik, weil ich damit in erster Linie kommerziellen Erfolg haben möchte, sondern ich mache Musik, weil ich das machen möchte, was meine Identität ist. So, und ich glaube, das ist so der Schlüssel, so ein bisschen, um Persönlichkeiten zu entwickeln. Und nicht nur Imitate, weil im Rap ist es heutzutage nun mal so, dass es sehr, sehr viele Kopien und Imitate gibt. So. Und das finde ich eben schade, weil Rap hat einfach ein totales Potenzial. Und alle Jugendlichen haben ihre eigene Geschichte, die sie erzählen können. Und es ist schade, wenn man sich dann eben zu viel an anderen Sachen bedient, weil es steckt in einem ja einfach viel mehr drin.
So authentisch sein einfach.
Genau.
Genau, dass, also, dass du echt gegenüber dir oder dir ehrlich gegenüber dir selber bist und gegenüber anderen so ungefähr. Ja. Okay, ja, ich verstehe. Das ist auch, glaube ich, generell bei Kunst auch generell ja so, ne? Also so, wenn ich zum Beispiel, wir reden jetzt zwar bei Rap, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Erich Kästner so denke, der hat ja zum Beispiel bei Fabian, dieses Buch von Erich Kästner, ist, glaube ich, der einzige Nicht-Kinder, also es hat ja Kinderbücher oder Jugendromane geschrieben, so hier Fliegendes Kasten.
Emil und der Detektive.
Und Fabian ist aber quasi so halbbiografisch, da schreibt er über sein eigenes Leben, wie er als Arbeitsloser, ich glaube, damals nennt man das noch Reklame, also Werber im Prinzip, also der PR-Branche, würde man heute sagen, arbeitet und halt in Berlin wohnt und sieht, wie um ihn herum halt alles zerfällt, weil es geht ja dann in dem Buch halt so ein bisschen um die Machtergreifung der Nationalsozialisten und so, wie das halt schleichend stattfindet, dass da immer weiter die Demokratie zerfällt und er aber einfach quasi ein Arbeitsloser ist, der halt so ein bisschen seiner Wege geht da und das war halt quasi seine echte Situation zu der Zeit und er wohnte da halt in irgendeiner, so einer Art, heute würde man sagen, WG mit einer Hauswirtin und so, das ist jetzt ein anderes Thema, aber man sieht schon, dass das sogar schon damals, ich glaube, das ist in den 20er Jahren geschrieben worden, so ein Thema war und jetzt, man sieht halt, das finde ich das Geile bei Hip-Hop, das verstehen, glaube ich, viele auch nicht, quasi da halt auch total zutrifft, ne, weißt du? Dieses, dass man einfach Authentizität lernt. Ne? Ja. Also das ist echt cool.
Ja, und vor allem, also was ich den Jugendlichen immer sage, also vor allem Jugendlichen, die jetzt nicht so lange mit mir arbeiten, weil es gibt ja auch einen Unterschied. Ne? Ich habe Jugendliche, die begleiten mich über Jahre, weil sie in den Kursen sind. Und es gibt Jugendliche, die habe ich nur für 5 Tage, weil ich ein Schulprojekt mache. Ne? Oder ein Ferienprojekt. So. Und da sage ich denen oft so, ey, ihr müsst das doch mal auch mal statistisch sehen, ne? So, ihr seht natürlich so diese kommerziellen erfolgreichen Menschen, aber wie viele Leute sind wirklich erfolgreich und wie viele RapperInnen gibt es eigentlich? Und da merkt man, dass das prozentual gesehen, dass die wirklich Erfolg haben, eine sehr, sehr niedrige Prozentzahl ist, ne? Also ich weiß jetzt nicht die genaue Prozentzahl, aber sie ist sehr gering. So, und deswegen ermutige ich euch auch immer, um zu sagen, ja, dann mach doch erstmal lieber die Musik, die wirklich auf dich zutrifft, die deine Identität spiegelt, so, ne? Mhm. Und das bedeutet ja nicht, dass man jetzt nicht den Trap-Sound machen soll oder den Drill-Sound oder sonst irgendetwas, so, ne? Genau, also ich glaube, das ist einfach ein einfacher Weg, sich zu finden.
Wie siehst du das heute so? Heute ist ja eigentlich total entspannt. Heute kann jeder hier 1999 oder was weiß ich, sind irgendwelche Atzen aus Dresden da, irgendeinem chilligen Neustadtviertel, so einem Hippen.
Ja.
Darf jeder rappen oder ist das eher so, findest du das blöd dann, wenn Leute nicht aus der Unterschicht kommen quasi oder nichts zu erzählen haben?
Also ich komme ja auch nicht aus der Unterschicht.
Ja. So, nee, aber so, oder nichts zu erzählen
haben, also,
von die haben noch nichts erlebt so richtig, so kein Leid erfahren oder so.
Ja, also ich finde erstmal, alle dürfen rappen. Das auf jeden Fall. Ich finde es nur wichtig, dass man sich vielleicht ein bisschen damit beschäftigt, wo es herkommt. So, und wenn man so ein bisschen die Historie versteht, dann weiß man auch, warum es zum Beispiel einen Gangster-Rap gibt oder Straßenrap. So, und ich finde, Straßen- und Gangster-Rap ist auch total legitim. So, es kommt aber darauf an, wer es macht. Also würde ich jetzt zum Beispiel Gangster-Rap machen, dann ist es ja unauthentisch.
So, ja, oder ne? Würde ich jetzt anfangen würde zu rappen, ich würde halt nonstop irgendwie Frauen erniedrigen oder so, halt so diese komischen Lines, die ist ja, wofür man sich heute echt ein bisschen schämt teilweise, ne, was alles gesagt wurde früher in so Rap-Songs. Also mir würde sowas halt nicht über die Lippen gehen, weil ich einfach aus meiner Perspektive in heutiger Zeit, ich meine, wir sind auch 2024, ganz andere, gibt Feminismus und was weiß ich, würde das gar nicht mehr rübergehen. Man muss das natürlich auch so ein bisschen musikhistorisch dann bei manchen von früher betrachten. Mhm. Und wer es heute dann noch macht, da muss man dann vielleicht auch den sozialen Kontext oder was auch immer der für einen Kontext hat,
klar,
betrachten. Wobei natürlich man das auch kritisieren darf, ne? Irgendwie dann, wenn einer, ne?
Ja, also heutzutage, also gerade heutzutage ist es ja wichtig, auch alles zu kritisieren, so, ne? Also weil wir ja auch in ganz anderen Debatten stecken, so, ne?
Ja.
Also ich bin jetzt in diesem zum Beispiel Sexismus-Thema jetzt nicht so drin, ne? Also ich weiß nicht, inwieweit das zurückreicht, ne? Diese Thematik. Aber heutzutage ist es doch total wichtig, darüber zu reden, so, ne? So gerade in der vernetzten digitalen Welt, wo man endlich mal auch den Zugang hat, marginalisierte Gruppen zuhören zu können, ist es total wichtig, diese Diskurse zu starten, so, ne?
Ja, genau, das ist eigentlich das Wichtige, ne? Dass man auch,
genau,
und dass diese, also dass quasi jeder darf, eben aber auch Leute aus der Minderheit und eigentlich alle quasi, dass man alle mitnimmt, so finde ich halt immer das Geile daran. Dass alle so, wenn einer, also es gibt auch ja dieses Phänomen, dass zum Beispiel bei Haftbefehl, so sind so super viele Studenten und so halt am Start auf dem Konzert. Und das vereinigt, also das eint ja dann die Leute teilweise, so weißt du, so irgendwie, was jetzt nicht heißt, dass Leute, also weil Studenten würde man jetzt meinen, würden keinen Haftbefehl hören, tun sie aber halt, so weißt du, egal welcher Herkunft halt, das ist halt das Geile daran, so, also jetzt, man muss jetzt nicht Haftbefehl-Fan, ich bin jetzt auch kein riesen Haftbefehl-Fan, so, aber das habe ich halt so schon wahrgenommen halt, so, oder ich dachte beim KIZ-Konzert, als ich da hingegangen bin, ich spiele jetzt auch wieder in Braunschweig, irgendwann nächstes Jahr, genau,
nächstes Jahr.
Ich war mal in Offenbach beim KIZ-Konzert und dachte, okay, hier gibt's richtig aufs Maul und so, hier sind übelst die krassen Leute, so, das waren halt alles so Leute wie ich halt, so übelste Lauchs, Zumindest da, wo ich stand halt so. Ja gut, damals mit 20 oder so. Jetzt bin ich natürlich hier stabil und Spaß. Genau, aber das war halt wirklich, man schätzt das dann immer falsch ein, bei wem resoniert dieser Rap so ein bisschen irgendwie. Und das, ich finde immer, wenn man auf dem Konzert dann steht, dann sieht man so, okay, das sind die Fans halt voll, die identifizieren sich mit dieser Musik so. Das ist irgendwie auch interessant.
Ja, also das kann ich, ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, aber so von meiner Wahrnehmung her ist das aber.
Ist auch nur meine Wahrnehmung, kann auch anders sein.
Dass das aus anderen Beweggründen gehört wird, ne? Also wenn so, wo so ein Haftbefehl kam, der hat ja wirklich auch von der migrantischen Seite auch her gesprochen, schon allein von seiner Wortwahl, die er genommen hat, so, ne?
Gibt es auch echt schwierige Lines,
so ein bisschen, genau, und da,
Antisemitismus
damit,
und sowas.
Damit haben sich eben sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund einfach auch identifizieren können, so, ne? Und ich glaube, ein Student oder sowas, der damit vielleicht nichts mit am Hut hatte, ne, und der vielleicht auch keinen Migrationshintergrund hatte, der hat das aus ganz anderen Gründen gehört, so einfach, weil Haftbefehl ja auch immer richtig hau drauf war und seine Beats total mächtig waren, so, ne?
So für die Stimmung einfach so, um, genau, sich in eine gewisse Stimmung,
genau,
zu bringen.
Genauso, ja, wie jemand mir manchmal sagt, ja, ich höre Jizzes nur, wenn ich Gewichte stemme oder sowas. Also, ne? So einfach, um sich zu pushen, so.
Wer war so ein Braunschweig zu der Zeit so, also was hast du so für Braunschweiger Rapper gehört oder warst du dann so in der Szene, als du so langsam selber Rapper, ja, warst?
Ja, da möchte ich erstmal Props an Rucker G rausgeben. Rucker G,
muss man sich anhören auf jeden Fall, ja.
Der Rucker G ist eigentlich, also er ist auch ein Rap-Head, aber eigentlich vermehrt in der Drum-Bass-Szene unterwegs.
Hat der noch Tracks irgendwie auf Spotify? Also wir haben ja so eine Spotify-Playlist für...
Oh, das weiß ich nicht.
Muss man gucken, einfach mal suchen bei Google vielleicht.
Das weiß ich nicht. Aber Rucker G ist auf jeden Fall sehr, sehr aktiv, auch im Kuferhaus, macht da sehr, sehr viele Veranstaltungen. Und er hat auf jeden Fall immer ein Herz für Rap gehabt. Und er hat damals im Schrägclub in der Innenstadt, das war so ein kleiner Club, hat er die
Bass... Wo war das? Club, weißt du?
Du weißt doch da, wo dieses Gaming-Haus ist, ne? Wo man VR-Brillen und sowas.
Ah, in dieser, ja, Passage, hier Virtual Lounge, Passage. Ja, bei Kleinenburg da in der Ecke.
Ne? Ja, genau.
Ah, ne? Ja, okay.
Und da gab es diesen Schrägclub im Keller.
Mhm.
So, und da wurden die Basement-Sessions geboren.
Okay.
So, und die Basement-Sessions.
Klingt nach Keller.
Genau, weil es auch ein Keller war. War so ein Ort, wo sich dann so die Rapper eingefunden haben, und da brauche ich auch nicht zu gendern, weil es wirklich nur Rapper waren.
Waren nur Dudes.
Genau, es waren nur Dudes. So, und das war so zuerst, dass man sich jeden Donnerstag getroffen hat, so ein bisschen zu freestylen. Und dann irgendwann mal wurden aber auch Veranstaltungen gemacht, wo man wirklich seinen eigenen Stuff auch präsentieren konnte. Ja, und da habe ich super krasse Leute kennengelernt. Auch super viele Leute, die meinen Geschmack nicht getroffen haben oder wo man sagt, ja, die findet man jetzt nicht so dope. So, aber egal, die waren eben am Start und haben das aber auch natürlich mitgetragen, so. Aber trotzdem gab es da einige Rapper, die überragend sind, also auch heutzutage noch überragend, aber leider schwer zu motivieren sind, wieder ein bisschen mehr aktiver zu werden. Also einmal auf jeden Fall Slip, krasser Rapper, der hat mit Kid Capone auch ein super krasser Produzent.
Der Name sagt mir sogar was, ja. Mhm.
Genau, der Kid Capone hat zum Beispiel auch mit DJ 14, also mit Kaya, diese It's All Good Parties, ja, veranstaltet.
Schöne Grüße, der ist hier auch, Kaya,
genau, liebe
kennen
Grüße.
Wir beide, so, der ist hier auch bei unserem Unternehmen irgendwie, ich sag jetzt nicht wie, will jetzt auch nicht zu, ja, viel verraten, genau, Kaya auf jeden Fall.
Ja, und also Kid Capone, unglaublich krasser Producer, und er hat mit Slip immer sehr, sehr viel Mucke gemacht, haben auch damals ein Album rausgebracht, ganz nebenbei, falls du das mal bei Spotify hören möchtest, das gibt es da nämlich noch.
Mhm.
Also wirklich super. Wie heißt
der Track, weißt du das? So Kid Capone und?
Kid Capone und Slip, und das Album hieß Ganz Nebenbei.
Okay, Ganz Nebenbei, okay, das packen wir, da packe ich mal einen Track auf die Playlist, ja.
Genau, super, super, super krass. Flugmodus zum Beispiel, einer meiner Lieblingstracks dort. Genau. Dann auf jeden Fall dieser war früher mit der Crew First Influence unterwegs, war zu zweit, aber er hat dann irgendwie Solo-Sachen gemacht, Deezer, auch Shoutouts an Deezer und auch an Sleepy. Für mich persönlich die krassesten in ganz Braunschweig, aber total unterm Radar. Ah, okay. Aber wirklich vom Lyrisch, von der Dopeness her, vom Flow her, unschlagbar. Also das war auch, ich habe mit denen immer Mucke gemacht und wenn ich mit denen zusammen Songs gemacht habe, die haben mich auch immer aufgefressen auf den Song.
Wo hat man so seine Musikvideos damals geredet? Oder habt ihr Musikvideos gemacht? Weißt du noch, was für so die Spots für Hip-Hopper waren so damals? Und das war dann ja auch so 2000er irgendwie.
Ja, also da gab es ja noch nicht die Technik, die es heutzutage gab.
So, nee, da hast du so einen geilen Camcorder irgendwie gehabt, wahrscheinlich mit so, ne?
Ja, also es wurde viel auf jeden Fall self-made gemacht. Ich weiß, ein Video von Slip und Kid Capone wurde mal von den Mood-Jungs gedreht.
Ah jo, das ist so heute eine Werbeagentur, ne?
Genau, dann ich hatte eigentlich auch mal den Anspruch, gute Videos machen zu lassen. Das erste Video, das habe ich damals noch auf Sizilien gedreht, das war wirklich nur mit so einer Billigkamera, Digitalkamera. Dann habe ich mal mit meiner Canon 550 ein Video drehen lassen. Das hat Johnny S. dann auch noch zusammen geschnitten.
Ja, schöne Grüße.
Johnny S. war übrigens damals auch eine sehr große Größe in Braunschweig.
Der hat auch einen ganz stabilen Braunschweig-Track gemacht. Ich glaube, der läuft sogar im Eintrachtstadion. Ja, genau. Müssen wir auf die Playlist packen.
Du bist,
ich
weiß mein grade, Braunschweig.
Genau. Mein Braunschweig. Wie heißt denn der? Mein Braunschweig ist, egal, ich packe ihn auf die Playlist, könnt ihr euch der Folge angucken.
Ja, ich weiß nicht, wie der Track heißt. Irgendwas mit Mein Braunschweig.
Ich pack den auf jeden Fall. Nee, der läuft jetzt bei den Basketball-Löwen. So ist das nämlich, glaube ich.
Ja, genau, das gemacht. Kann
ja,
sein.
Auf jeden.
Ja, und ja. Johnny S. war auch so ein Typ, bei denen hat man so ein bisschen aufgesehen damals, ne? Weil er war schon irgendwie der Einzige von uns, der die Sachen immer so ein bisschen professioneller angegangen ist. Ne? Der hat auch dann so Album-Release-Shows gemacht und hat Leute eingeladen oder sich irgendwelche Sachen ausgedacht. Und der hatte damals mit einem anderen krassen Producer ein Album gemacht, was nie rausgekommen ist. Also an dieser Stelle nochmal, wenn Johnny das hört und auch Chevo das hören, vielleicht kommt das Album ja irgendwann mal doch noch raus. Und Chevo Beats war zum Beispiel auch ein richtig geisteskranker Producer. Also wirklich richtig geisteskrank. Also es gab, also Kid Capone und Chevo Beats, es gab keine anderen Producer in Braunschweig, die auf so einem krassen Niveau Mucke gemacht haben. Chevo hatte auch super Kontakte ins Ami-Land und hat dort mit ein paar Rappern aus New York auch so Tracks gemacht, weil er irgendwie auch Wurzeln in Amerika hatte. So. Und die waren wirklich heftig. Also die waren echt, ja.
Okay, krass. Das waren dann mehr so die du in der Szene, zu denen du so ein bisschen aufgeschaut hast, so, und eher so nicht so dieses, dass man so gesagt hat, weil man eigentlich die ersten Assoziationen bei Braunschweig, bei Rappern sind ja gut, F.A. haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, ne?
Ja.
Aber davor ja noch dieses hier MC René, dann ja. Cappuccino, hier schöne Grüße übrigens, Carsten ist bei Radio 38 heute Moderator.
Ja,
okay.
Ja.
Genau, das war jetzt nicht so, das war dann wahrscheinlich schon davor halt alles noch, ne? Irgendwie, also bevor du dann.
Also Cappuccino und MC René war davor.
Genau, ja. Aber da, ja, das war nicht so die Mucke, wo, also das war quasi schon die Zeit danach dann bei euch. Du machst ja auch aktuell noch, also Projekte halt zum Beispiel beim Lichtparcours ist ja gerade in Braunschweig ein Projekt am Start, wo ihr, oder darf ich, das können wir sagen, ne?
Ja, klar, genau. Kann man sagen, ja.
Das kommt wann raus? Ihr habt ein Musikvideo zum Lichtparcours gemacht, habt da wahrscheinlich auch bei den Exponaten gedreht, gehe ich jetzt mal von aus, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja. Also ich war auf, mich hat man, oh, wie nennt man das, das ist keine Veranstaltung, also das war so ein Online-Meeting, wurde ich eingeladen, Chatten und Vernetzen hieß das, von der Stadt Braunschweig. Und da habe ich...
schöne Grüße an die Stadt.
Schöne Grüße an die Stadt,
Props. Shoutouts, ja.
Genau, und da habe ich den, ich weiß nicht, ob das... Tut mir leid, wenn ich das jetzt falsch sage. Ich glaube, der Organisator vom Lichtparcours, ich weiß auch leider nicht mehr den Namen, weil ich danach auch mit jemand anders von der Stadt kommuniziert habe die ganze Zeit. Der hat aber auf jeden Fall in die Runde gefragt, er hat, wenn jemand eine Idee hat zum Lichtparcours, dann sagt Bescheid und meinte so, yo, ich kann ein Musikvideo mit Jugendlichen drehen zum Thema Licht. Und dann kann ich den Lichtparcours einfangen. Und meinte so, yo, cool, alles klar, machen wir. So, und dann habe ich einen Song mit den Jugendlichen produziert. Und ich habe vorher den Beat gebaut und die haben zum Thema Licht völlig die verschiedensten Sachen geschrieben, finde ich mega interessant. Ja, und den Lichtparcours habe ich dann eben so als B-Roll benutzt, so quasi, der so metaphorisch so für Licht eben steht, so, ne?
Ja, geil. Ja, geile, ja, Idee auf jeden Fall.
Ja.
Weil, ja. Apropos, was ist dein von deinen eigenen Songs? Welchen Song würdest du da hier auf die Playlist packen, wenn du, wenn wir mal einen rauspicken?
Von meinen eigenen
Songs? Ja, von meinen eigenen.
Shoutouts an Clara nach Catania, Generazioni.
Ah ja, Generazioni, sehr gut. Genau. Italienischer Track, da hatten wir vorhin schon vor der Aufnahme drüber geredet. Ich glaube, das ist der, ne? Wo ihr in Catania auch das Musikvideo gedreht habt, ne? Richtig geile Nummer fand ich so auch mit, also so deutsch und italienische Bars dann. Das ist schon echt cool gewesen. Also fand ich auch, hätte ich glaube ich auch gesagt von deinen Tracks, ich habe mich ja ein bisschen eingehört, fand ich richtig geil.
Genau, also Clara ist auch eine ehemalige Schülerin vom Projekt. Und sie habe ich 2019 das allererste Mal kennengelernt. Und wo ich den Workshop mit ihr gemacht habe, war auch schon damals klar, okay, sie hat mega Potenzial. Mhm. Ja, und das war dann einfach so, ich wusste schon damals, okay, ich lasse sie ein bisschen wachsen und dann mache ich einen Song mit ihr. Und das hat dann eben gut gepasst. So, ne? Mhm. Sie ist ja auch hier nach Braunschweig gekommen.
Ach krass, okay.
Na, wir hatten ja im Jahr 2022 diese Jugendbegegnung, wo ich die Gruppe aus Catania nach Braunschweig geholt habe und die mit den Braunschweigern hier 14 Tage lang zusammen musiziert haben. Es sind auch 3 Musikvideos rausgekommen. Check ja, das mal ab bei Knowledge.
Bei Knowledge, genau, auf dem YouTube-Account.
Da hat Clara hat auch danach auch noch einen Song mit Ona gemacht.
Ona, genau, die war auch schon hier zu Gast. Ja. Hört euch die Folge an. Genau, die ist gerade richtig am Durchstarten. Die macht so jetzt albanische Sachen auch, habe ich gesehen. Also wirklich in albanischer Sprache. Da hatten wir noch drüber geredet, über so Identität und was alles. Und das fand ich auch interessant, habe ich jetzt gesehen.
Ja, so albanisch-deutsch. Ne?
Genau, albanisch so und Mix deutsch. So, genau, das ist schon geil. Ja. Ist schon interessant auf jeden Fall. Die Entwicklung seit der letzten Folge, die war, glaube ich, vor über einem Jahr oder so, die ich mit ihr aufgenommen hatte. Die ist ja von aus dem Kosmos von hier If a Bird auch. Ja. Genau, Billy Ray Schlag, schöne Grüße. Krasses Konzert übrigens gewesen mit hier Massigo.
Shoutouts.
Ja, Shoutouts da. Aber das war wirklich auch geil, dass der da diesen, hier Massigo ist ja kein Rapper so, aber ist halt, was ist das? So Jazz, chillige Mucke einfach so. Der macht halt, also mir fällt das schwer, das in ein Genre zu packen. Ich musste das für die Zeitung in ein Genre packen, ist immer kacke. Aber geile Mucke. Und der ist übelst großer Artist, dass der nach Braunschweig kommt. Das wäre ja fast so, wie wenn halt, wir können jetzt nicht sagen Eminem, aber halt so ein großer Ami-Rapper halt nach Braunschweig mal kommen würde. Das wäre auch mal geil.
Warum waren doch?
Wer war denn alles in Braunschweig?
Boah, zum Beispiel Diamond D war hier, Large Professor war hier, Sadded X war hier.
Ja, aber das sind jetzt nicht so die Namen, die, oder? Also das ist schon eher.
Oh, Large Professor
hat. Muss man den kennen?
Large Professor
Sorry, dass wir jetzt outen als.
Large Professor hat zusammen mit DJ Premier das.
Okay, DJ Premier kennt man. Okay.
Das Illmatic-Album von Nas produziert.
Ach lol, okay.
Ja. Also das waren absolute Legends.
Aber der Rapper, also war er selber als Rapper da dann oder als Produzent?
Beides. Als Produzent, okay. DJ und Rapper.
Ja, weil geil wäre natürlich also gewesen, wenn der Nas oder also so ein bisschen so. Also weil ich glaube, bräuchte für Braunschweig, um so eine Erinnerung, also quasi was zu schaffen. Heute reden immer noch alle über dieses AC/DC-Konzert da in dem Ding, was es mal gab im Bürgerpark. Irgendwie gab es ja mal diese Halle, ich habe vergessen, wie die heißt, FBZ oder so. Wurde abgerissen irgendwann in den 80er, 90er.
Aber früher waren super viele hier.
Genau.
Busta Rhymes war hier, DMX war hier.
Echt, Busta Rhymes? Und, okay,
ja, DMX krass. War hier.
Ja, das war noch vor meiner Zeit.
Zweimal Method Man und Redman waren hier.
Mhm.
Ja, also es waren hier übelste Größen. Das ist dann irgendwann mal zurückgegangen. Also früher die ganzen Joker-Partys, ne? Busta Rhymes war ja im Joker.
Mhm.
DMX war Candlebart, Method Man, Redman.
Busta Rhymes im Joker ist doch so ein geil. Crazy, das ist echt so eine True-Schooler-Line auch so von wegen, ja, ich war schon bei Busta Rhymes im Joker. Da hast du noch in die Windeln gemacht, so ungefähr.
Ja,
ja krass.
Ich möchte aber noch mal ganz kurz zurückspringen. Übrigens, Ona hat aber ihre Anfänge in den Rap-Projekten.
Bei dir?
Nicht bei mir, beim Projekt Reflexion, was ich damals, wo ich mit Carlos das zusammen gemacht habe. Ich war ja 5 Jahre bei Reflexion.
Ah ja, okay.
Und da gibt es auch noch 2 ganz alte Videos von Ona, wo sie noch 13 war.
Ach krass, ja, die hat echt früh angefangen, das merkt
man bei ihr auch. Und auch Marigon, ihr Bruder, so, ne, war da auch drin. So, ne? Aber ich möchte noch mal was anderes sagen, wenn ich darf.
Ja, ja, klar.
Weil ich finde, dass die ein bisschen zu wenig Sichtbarkeit bekommen. Und deswegen möchte ich das einfach mal nutzen. Was hier gerade im Rap abgeht, na, ist echt, da gibt es super krasse KünstlerInnen. So, und da möchte ich einfach mal Shoutouts an meine Jugendlichen geben. Das ist einmal Too Young auf jeden Fall.
Genau, Too Young.
Habt Too Young auf dem Schirm.
An dem meinte ich vorhin noch, als wir drüber geredet hatten, dass da gute Talente dabei sind.
Genau, ne, also der Junge wird auf jeden Fall noch einiges reißen. Lyrisch übelst crazy drauf. Er findet jetzt gerade seinen eigenen Sound, produziert jetzt auch so, macht super viel Auftritte, reißt immer ab. Und er ist einfach ein total aktiver Rapper. Und deswegen Props und Shoutouts an Too Young. Dann natürlich Facil. Na, bringt jetzt am 20. September auch eine EP raus. Und sie hat so ein krasses Konzept und Songs gemacht. Gänsehaut. So, ne? Und
fangen wir alles mal. Gibt's auch bei Spotify beide Artists? Oder?
Too Young schon, weil er schon Releases hat. Ne, Facil hatte, glaube ich, ein Release mit zusammen auch mit Too Young.
Wie schreibt sich der Name? Facil oder?
Genau, V-A-S-I-L.
Okay, V-A-S-I-L. Okay, genau. Pack ich mal auf die Playlist beides, ja.
Ja, und sie bringt jetzt eine EP raus, das ist so quasi ihr Debüt, so als Solokünstlerin. Und also wenn sie so weitermacht, crazy. Also sie hat echt super geile Attitude. Dann auf jeden Fall.
Aus Braunschweig auch, oder?
Alle aus Braunschweig.
Ja, geil. Wo kommen, also wie bist du an die Leute, also an bei den beiden?
Die waren bei mir in den Projekten drin.
Okay, und wo kamen die her? Also es kommen ja, du hast zum Beispiel erzählt, immer das Projekt in der Weststadt mittlerweile zum Beispiel auch.
Facil kommt aus der Weststadt. Oh, und Too Young. Oh, ich weiß gar nicht. Dann haben wir noch Lizzie. Lizzie ist da, wo ich gesagt habe, dass es auch SchülerInnen geschafft haben, so in dieses Politische zu gehen.
Die
so,
ist schon, ne? Häufig, schon häufiger auch, ist mir häufiger schon begegnet bei Veranstaltungen.
Ja, siehst du? So, und mal quatschen, ja. Lizzie macht eben auch in ihrer Musik sehr, sehr viel im politischen Content. Und was ich an ihr so krass finde, ist, bei ihr hat man so krass die Entwicklung gesehen, so schon allein diese Delivery, wenn sie auf der Bühne ist. Und bei ihr ist das wirklich so, du merkst einfach, okay, sie fühlt genau das, was sie macht. So, ne? Und das ist das, worüber wir geredet haben, dieses authentisch sein, so, ne?
Auf jeden.
Und dann möchte ich noch einen Shoutout geben, und das ist an Alize. Nee, Alice wird ausgesprochen. Oh, Alize, ich denke immer an die französische Sängerin von damals mit Mon Lolita, weil sie hieß ja Alize. Mhm. Aber Alice wird ausgesprochen als KünstlerInnen-Namen. So, und mit ihr produziere ich gerade auch so ein paar Sachen. Und sie bringt auch in das Projekt so mal so ein bisschen neuen Wind rein, weil es eben nicht nur in diese Boom-Bap-Richtung geht, sondern auch mal so ein bisschen moderner und sowas. Und sie ist echt krass. Also sie hat super krasse Flows, kann rappen, kann singen, kann melodische Sachen machen. Und ja, sie auf jeden Fall definitiv auch auf dem Schirm haben. Also die vier 100% auf dem Schirm haben.
Okay,
und also bitte habt ein Auge darauf.
Genau, Too Young, Alice, Facil
und Lizzie.
Lizzie, genau. Packen wir alles mal auf den Grill, hätte man jetzt bei dem Podcast von Casper gesagt. kann ich mir natürlich jetzt nicht klauen, oder vielleicht mach ich's doch. Best of Braunschweig, unsere Kategorie zum Ende immer. Bester Club in Braunschweig.
Oh, ich bin ja überhaupt kein Clubgänger, deswegen, ich kann das heutzutage gar nicht mehr sagen.
Was war der beste Club in Braunschweig, als du jung warst?
Ja, da muss ich sagen, es war damals das Joker, weil das Joker super viele geile Acts einfach an den Start hatte.
Mhm. Heutzutage, jetzt war irgendwie Chiago war neulich im Joker, habe ich gesehen.
Ja, okay.
Aber die machen ja erst, glaube ich, jetzt eventmäßig, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber genau, also Joker, okay. Dann beste Bar in Braunschweig. Oder bist du auch, also bist du im
Alkohol? Also wo ich damals noch Alkohol getrunken habe.
Ah, du trinkst keinen Alkohol
mehr? Nee, ich trinke keinen Alkohol mehr. Seit 8 Jahren
Straight Edge.
Also no drugs seit 8 Jahren.
Crazy, okay.
Props. Aber es war...
Ist cool übrigens, ist nicht uncool heutzutage, also finde ich cool.
Das ist mega cool.
Ja, eben.
Und auch gesund.
Eben, ja.
Aber wo ich noch getrunken hatte, bin ich gerne ins Lindberg gegangen.
Lindberg
Palace. Ja, Lindberg war immer...
Ist eigentlich auch ein Club, oder nicht?
Ja, aber es war so Bar mit einer kleinen Tanzfläche.
Ja, okay.
Ja, also es war schon mehr eine Bar.
Ja, eigentlich von der Atmosphäre her so ein bisschen, bisschen beides, ne? Genau, dann bestes Hip-Hop-Konzert in Braunschweig, auf dem du je warst bis dato.
Kann ich genau sagen, das war genau an meinem 18. Geburtstag. Beziehungsweise am 30.12.2005 war das, aber die erst nach Mitternacht auf die Bühne gekommen sind, war es quasi in meinen Geburtstag rein. Ich habe Silvester Geburtstag. Und das war Method Man und Redman unschlagbar. Das erste Mal, wo sie hier waren, ein Konzert, noch nie sowas erlebt.
Krass, krass, ey, ja. Wu-Tang, ne?
Ja.
Ja, krass. Okay,
also das Teil, war ein Teil von Wu-Tang.
Ja, ja, ich weiß. Also aus, das war meine Assoziation. Ja. Also in Braunschweig, in krass, okay.
Im Joker, es war komplett überfüllt. Es durften eigentlich gar nicht so viele Leute rein, aber die haben alle reingelassen.
Mhm. Und zu der Zeit hatten die auch einen übelsten Hype noch, ne? So, da hatte der auch, hier war nicht Redman auch der seine Wohnung gezeigt hat bei MTV Cribs oder so? Genau. Auf jeden, genau. Das geil, krass. Das hatte ich, wusste ich zum Beispiel auch noch gar nicht, dass das Konzert, also da war ich halt, bin auch noch zu jung für. Manchmal muss man auch sich so ein bisschen darüber connecten, aber den kennt man ja heute noch eigentlich, ne?
Ja, das hat damals die On-Off-Agentur organisiert.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob das immer noch ein Begriff hier ist.
Nee, tatsächlich nicht.
Ich glaube, die heißen jetzt Access All Artists.
Ah, okay. Ah, das habe ich schon mal gehört. Ja. Was ich geil fand, also mein bestes Hip-Hop-Konzert, um auch mal was zuzufügen hier, Megalo, sagt ihr was?
Mhm.
Ja, übelst der geile Rapper auch.
In der Eule war der, ne?
Genau, in der Eule war der. Warst du da auch da?
Nee, ich wollte hin, aber an den Tag. Da ist übrigens dieser Vorgruppe gewesen.
Ah ja, genau. Ah, okay, dann habe ich den sogar schon mal gesehen. Ja. Das war übelst geil. Da haben wir auch noch, da hat er dann irgendwie diesen Track Zug, den packe ich auch mal auf die Playlist.
Mhm.
Boah, ich muss so viele Tracks auf die Playlist packen, aber es ist halt, wenn man über Musik redet, dann sollte man auch was hören. Genau, Zug, da heißt so, wann kommt der nächste Zug? Check den Zeitplan, so ein bisschen so über das Alltagsleben, das Leben zieht vorbei wie so ein Zug. Und da sind dann alle so durch, halt quasi alle steigen ein, sagt er dann irgendwann immer so. Und dann war bei allen steigen ein halt so von wegen, haben also Polonaise gemacht durch den Club, was halt überhaupt nicht Hip-Hop ist. Aber es war irgendwie geil. Also so, es war einfach, und Megalo ist wirklich einfach, also wirklich von diesen Conscious-Rappern mäßig. Ja. Ich liebe Conscious-Rap, ne?
Ich auch.
Also so Chefcat, Megalo, was Amewu. Gibt's noch? Amewu, genau, dann hier. Chefcat war auch mal im B58 übrigens.
Ja, da war ich auch.
Da warst du, da war ich leider nicht.
Super
da.
Geil.
Genau, was gibt's noch? Audio 88 und Jessen. Jessen war mal auf dem Dings-Festival hier Sommer, hier Open Air Südstadt. Genau.
Und Audio 88 und kommt jetzt.
Kommt dieses, ja, genau. Und ja. Oder zum Beispiel Pöbel MCs, ja, wobei das ist das noch Conscious Rap? Weiß ich jetzt nicht.
Habe ich mich nicht mit beschäftigt.
Pöbel MC auch zu empfehlen, ist aber, na, muss man, also ich meine, es wird jetzt nicht jedermanns Fall sein, sag ich mal so. Ist, weil der halt so sehr relativ politisch ist, so. Genau, und dann Madness und Döll natürlich auch, muss ich auch Shoutouts verteilen auf dich. Ich glaube, das waren die, wo ich am meisten auf Konzerte war, Alter, wie ich jetzt rede mittlerweile. Wir müssen mal langsam hier, genau, Madness und Döll, weil ich euch schon fünfmal gesehen oder so.
Madness und Döll waren auch zum allerersten Mal auf einer It's All Good Party hier.
Ach krass,
die haben okay. Kaya und Kid Capone haben die damit hergeholt.
Ja, die sollen mal wieder herkommen, das finde ich richtig geil.
Ja.
Oder Audio 88 und Jessin und Madness und Döll. Und da gibt's nämlich die Line von Audio 88. Ihr kommt mit wir kommen mit Madness und Döll, ihr mit Wackness und Müll.
Ja, genau.
Das ist schon geil. Okay, genau, letztes, beste Line eines Braunschweiger Rappers oder Rapperin, die jetzt dir gerade so einfällt.
Nochmal?
Beste Line eines Braunschweiger Rappers oder einer Rapperin. Die dir jetzt gerade so spontan einfällt,
ja, ich meine,
best ever. Okay.
Weil das einfach ein super krasses, geiles Wortspiel ist, auch wo mein Homie Deezer auf dem Track Immer nur Dope, den kannst du übrigens auf die Playlist packen,
okay,
da sagt er, ich weiß da bestens Bescheid und lief 3 Tage lang geknickt rum wie ein Festival-Guide.
Okay, das ist geil, ja.
Das ist
super. Wie geil. Vergleiche eh immer gut, ja.
Ja, aber auch noch so ein nicht irgendwie ich erhelle euch wie eine Deckenleuchte,
nee.
Sondern wirklich.
Okay, geil, das war geil. Wir haben noch was vorbereitet, wie man so schön sagt. Andreas.
Genau.
Du zeigst uns jetzt auf jeden Fall, wie man ein Beat baut. Und wir gucken mal zusammen einfach. Wir machen jetzt mal eine kleine Umbaupause und gucken dann.
Okay, machen wir gerne.
Und ich mache trotzdem noch eine Abmoderation. Geil, dass du da warst. Genau, der Podcast kommt jetzt wieder alle 2 Wochen. Und genau, hört auf jeden Fall in alle Folgen rein, die Rap-related sind oder Musik-related sind, um die Leute hier lokal zu supporten. Genau, könnt ihr einfach mal durchscrollen durch die Folgen und bis dahin und geil, dass du da warst und genau, wir bleiben connected.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ciao.
Tschüss.
Okay, man hört es schon, Andreas ist hier gerade schon am Rumfummeln in seinem, das ist ein Interface, ne?
Das hier?
Nee, das, was du gerade machst, du guckst ja gerade so Samples durch.
Hör mir Sounds an.
Okay, und das, genau, was haben wir jetzt hier für ein Setup gerade? Kannst du das den Leuten erklären, die jetzt keine Beats bauen selber?
Ja, also wir haben ja einen stinknormalen Laptop, wie ihn jeder kennt. Und wir haben hier einmal den Sampler, der Maschine heißt, von Native Instruments.
Genau, das ist einfach der Hersteller.
Genau.
Genau, damit kannst du jetzt was machen?
Damit kann man alle möglichen Sachen machen. Also erstmal kann man mit diesem Sampler oder auch eine Drummaschine, wie man es auch manchmal nennt, kann man erstmal jedes Genre machen, was man möchte. Egal, ob du Dancehall machen willst, Techno, House, Boom Bap, Hip-Hop, also alles. Du kannst eben alles damit machen. So, ich bin spezialisiert auf Boom Bap Beats, weil das so auch so meine alte Liebe ist und deswegen
90 BPM.
Ja, das mittlerweile nicht mehr auf 90 BPM. Mittlerweile bin ich immer so im 80er bis 90er Bereich, manchmal auch so 75. Genau. Und ja, ich mache eben so den Sound, den ich so gerne auch lieben gelernt habe. So, mhm. Ne?
Ich merke gerade, ich hatte vorhin die Brille noch gar nicht auf vor der Umbau. Ich setze die mal wieder ab.
Ja.
Genau. Ja, genau, geil, dass du das geile Setup. Jetzt zeig mal ein bisschen, was kann das Teil denn so?
Ja, also ich habe mal was vorbereitet, weil das ist hier.
Ich habe da mal was vorbereitet.
Genau, weil das ist hier mein alter Studio-Rechner. Ich habe mittlerweile einen besseren, der bei mir im Studio sitzt. Aber das ist so ein der Laptop, den ich immer so mitnehme. Und ich habe hier einen alten Beat gefunden, den ich damals für Coley gebastelt habe. Fototapete, so hieß der Song. Und da zeige ich einfach mal, was ich da gemacht habe. Ein sehr, sehr simpler Beat, aber vom Vibe her einfach mega cool. Also ich habe da erstmal ein Sample von Howard Blake. Das ist so ein Jazz-Pianist, glaube ich. Genau, und das Original-Sample geht so. Okay, das ist quasi die Sequenz, die ich mir aus dem Original rausgeschnitten habe. Und jetzt versucht man das natürlich zu ändern. Also es gibt natürlich verschiedene Techniken, wie man ein Sample behandeln kann.
Mhm.
Ne, man kann es zum Beispiel einfach nur choppen. Also quasi, dass man den Loop, den man hat, einfach so ein bisschen rumpitcht. Und
zerschneidet quasi.
Choppen nee, ist ja, nee. Ja, also choppen ist auch schneiden, weil es ja auf die Pads drauf ist. So, ne?
Mhm.
Aber es ist mehr so, dass man den Loop behält und einfach nur im Pitch was ändert.
Okay,
so,
ne? Okay.
Weil man einfach die Melodie cool findet. Und dann gibt's natürlich auch noch das Flippen. Ich weiß auch nicht, ob das die richtigen Begrifflichkeiten sind. Egal. Aber beim Flippen, so nenne ich das zumindestens, mache ich das immer so, dass wenn man das Sample komplett zerpflückt. Also, und dass es sich dann nicht mehr so anhört, wie es sich vorher angehört hat.
Stimmt, also gibt's ja auch so Remixes, die sich dann so Flip nennen, wenn du irgend so einen Song komplett auf den Kopf stellst,
quasi ja, ist das dann. Genau. Immer, ja. Aber in dem Beispiel haben wir das Chopping. So, und ich spiele nochmal ganz kurz den ersten Takt an. Ja, das ist das Original. So, und ich mag Beats ja immer, wenn sie ein bisschen darker sind. Und hab's dann einfach mal 4 runtergepitcht. Dann hört sich das so an.
Das heißt 4 Erster Tag, man genau. Sitzt so wie...
Ja.
Okay, verstehe.
Hat einen anderen Vibe. Genau, das habe ich einfach als Intro benutzt. So, dann habe ich noch mir einen anderen Part von dem Song rausgeholt. Kann ich auch noch mal kurz, wie es original geklungen hat. Von dem Sample-Teil habe ich aber nur die ersten 2 Takte genommen. Also ich schneide mir die Samples meistens immer so auf 4 Takte raus. So, ne? Genau, das habe ich dann natürlich auch um 4 Töne runtergepitcht. Ich glaube, wie nennt man das? Semitones, glaube ich, auch einfach nennt man das im Englischen.
Okay, Semitones. Halbtöne, weiß ich nicht. Ob das jetzt die Übersetzung
ist? Ja, Semitones sind Halbtöne und ich glaube, das sind auch Halbtöne, weil da ist ja alles dabei. Ne?
Okay.
Das ist, glaube ich,
ach, da steigen wir jetzt tief in die Materie ein.
Genau.
Leute, kauft euch eine Beatmaschine und probiert's aus.
Ich bin auch, also was so theoretisches Musikwissen angeht, bin ich auch nicht gut. Und
man das, muss halt machen, ne?
Das ist bei den meisten Hip-Hop-Produzenten auch so, dass sie auch selber gar nicht spielen können, sondern naja. Okay, das klingt dann so. Ich habe die ersten 2 Takte genommen. Und dann wiederholen.
Okay,
jetzt geil, schon ein bisschen so, ne? Anders,
ja.
Okay, und dann kommt natürlich das Wichtigste, die Drums. Und hier habe ich es echt wirklich simpel gehalten. Damals auch geschuldet, weil ich noch gar nicht so viel Ahnung hatte. Aber für den Beat hat es einfach gereicht. Also wir haben hier einmal die Kick ganz normal. Dann haben wir die Snare. Die Snare, ich weiß nicht, warum ich das damals gemacht habe, aber ich habe die Snares noch mit 4 anderen Snares gelayert. Ja, die habe ich auch noch. Und ganz normal eine Hi-Hat, ja, die auf 1/8 läuft. So, und wenn man sich das mal zusammen anhört, kann ich ja mal anschneiden. So, das ist das Intro.
Wo sind die Hip-Hop-Hände?
3, 2, 1, go.
Ja, richtig fett. Total, fresher Oldschool-Beat. So, ja.
Total simpel, hat einen jazzigen Vibe. Es lässt Platz für den Rapper, weil das ist mir auch wichtig. Ich mache keine Beats, also wo man jetzt sagt, das ist instrumental und das bleibt jetzt so. Also wenn ich das manchmal so für mich produziere, schon. Aber meine Absicht ist eigentlich immer mehr Beats für Rapper oder Rapperin zu bauen.
Das ist geil, ja. Mit dem Beispiel würde ich sagen, können wir das Segment hier abrappen. Wobei, meinst du, kriegst hin noch so eine Art oder so fürs jetzt quasi, um das hier abzurappen, zu machen hier.
Ja.
Na, das war's doch.
Ja.
Geil.
Okay. Dank dir auf jeden Fall. Danke.